True Athletes True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge True Athletes True Talk. Ja, bei mir ist heute ein Mann, an dem in diesem Jahr über 10 Kilometer eigentlich niemand vorbeikam. Bei mir ist der deutsche Meister über 10.000 Meter und 10 Kilometer, Nils Vogt. Schön, dass du da bist, Nils.
Hi Alexandra, cool, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich. Wir haben jetzt Anfang Dezember, als wir diesen Podcast aufnehmen und so das Ende des Jahres, da neigt man ja immer irgendwie so ein bisschen dazu, ein Resümee zu ziehen. Und wenn ich das sagen darf, von außen betrachtet war dieses Jahr, also 2021, dein Jahr. 2 deutsche Meistertitel, 5 Bestleistungen, 4. Platz, Europacup. Aber wie hast du es selbst erlebt? Sag mal kurz.
Ja, war wirklich sehr erfolgreich für mich das Jahr. Ich habe mich, denke ich, gut verbessern können. Gerade auf den 10 Kilometern habe ich dann, und das war auch so ein bisschen mein Ziel, dann auch nochmal bei den Straßenmeisterschaften gezeigt, dass ich der Beste dieses Jahr war. Hat mir sehr gut gefallen.
Wenn man es so zusammenfasst, dann klingt es ja so, als wäre das irgendwie so dein Durchbruchsjahr gewesen, weil wenn man deine Karriere halt so ein bisschen so verfolgt, auch so die letzten Jahre, deine Jugend halt auch schon, du bist jetzt 24, also immer noch ein junger Athlet, du warst immer irgendwie vorne mit dabei, also bist da vorne mit geschwommen und auch nah dran an Medaillen, aber im Ziel war eigentlich immer jemand anderes vor dir. Was hat dich denn aber bewogen, trotzdem weiterzumachen? Also jede Einheit, jedes Training voll durchzuziehen trotzdem?
Oh, das ist manchmal gar nicht so einfach gewesen und ich hatte da auch meine Hochpunkte und meine Tiefpunkte. Aber ganz prinzipiell würde ich sagen, ich wusste eigentlich immer, dass ich laufen kann und ich hatte auch Trainingseinheiten und Phasen, wo ich halt mich wirklich gut gefühlt habe und gedacht habe, das kann was werden. Mhm. Das war für mich dann auch weiterhin der Motivator, da dran zu bleiben. Und wenn man dann zwischendurch auch mal gute Momente hat, dann hilft das auch, über die schwereren Phasen ein bisschen hinwegzutragen. Aber das ist richtig, so richtig gut geworden ist es halt auch erst in diesem Jahr. 2020 war vielleicht ein bisschen nicht so aussagekräftig. Aber was für mich halt auch so ein Punkt war, an dem ich gesagt habe, das lohnt sich weiterzumachen, war halt die U23-EM 2019, wo ich Vierter geworden bin. Das war so ein bisschen der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es lohnt sich weiterzumachen und alles, was ich jetzt vorher investiert habe, das wird sich weiterhin auszahlen. Und wenn ich nochmal 5 Jahre trainieren muss und nichts dabei rumkommt, dann lohnen sich diese einzelnen Momente, darauf weiterzuarbeiten und am Ende dann auch Erfolge genießen zu können.
Ja, voll schön. Wenn wir aber entsprechend mal auf dieses Jahr schauen, was ja so erfolgreich war, da haben wir Anfang des Jahres, also im Frühjahr, den Titel über 10.000 Meter. Als du da ins Ziel gelaufen bist, kannst du dich noch an diesen Moment erinnern?
Jetzt, wenn ich mich jetzt dran zurückerinnere, schon. Es war richtig schön, weil ich ja schon, ich denke, 600 Meter vor Ziel mir relativ klar war, dass ich das gewinnen werde. Es war eine neue Situation für mich, weil bei deutschen Meisterschaften zu gewinnen, das erste Mal, das passiert halt nicht jeden Tag. Und dann fragt man sich, ob das überhaupt gerade sein kann und was man überhaupt machen muss, um diesen Sieg auch wirklich dann nach Hause zu bringen. Mhm. Aber dann war es doch relativ sicher und dann konnte ich mich halt auf der letzten Runde freuen und habe dann meinem Trainer, dem Tono, in die Augen geguckt und konnte es einfach genießen.
Manche sagen ja auch so im Nachhinein, der erste Titel war immer der schönste. Ich bin gespannt, was du in ein paar Jahren dazu sagst. Dann so.
Ich hoffe, dass da noch ein paar mehr dazukommen, ja, und dann können wir nochmal drüber
genau,
sprechen.
Genau, so machen wir das. Denn in diesem Jahr ist ja einfach so unfassbar viel auch bei dir passiert. Dieser 10.000 Meter Titel war ja im Prinzip eigentlich wie so ein kleiner Startschuss auch für eine erfolgreiche Saison für dich. Denn ich glaube, neben diesen Goldmedaillen, also es kam ja jetzt im Herbst dann auch noch über 10 Kilometer die Goldmedaille dazu, ist, glaube ich, ein Ereignis ganz vielen im Gedächtnis geblieben. Denn nach deinem Titel über 10.000 Meter hast du dich ja auch für den Europacup in Birmingham qualifiziert und wir erinnern uns, der DLV hat die Reise dann leider absagen müssen aufgrund der Covid-Pandemie und der drohenden Quarantäne. Du bist aber dennoch an den Start gegangen, mit Unterstützung des DLV, aber dennoch auf eigene Faust und hast so ein bisschen so, ja man kann schon sagen, deine eigene DLV-Delegation gebildet. Ist das so dein Charakter, so dieses Durchziehen, auch wenn irgendwie was unmöglich erscheint, so dieses unbedingte Wollen?
Schon, ich bin manchmal ein bisschen ein Dickkopf und wenn ich was will, dann kümmere ich mich eigentlich darum, dass es dann auch stattfindet. Ja, ich war dann mein eigener Delegationsleiter Und hab halt auch in dem Moment, als die Absage kam, war für mich so, das kann jetzt nicht sein. Ich habe dafür trainiert, ich möchte da laufen, ich möchte mich da zeigen, weil halt auch die deutschen Meisterschaften nicht das schnellste Rennen waren. Also es war schon, das Tempo war gut, aber es war jetzt nicht ein Top-Rennen mit Top-Feld, so mit dem internationalen Feld. Und ich wollte mich halt da auch beweisen und gucken, was ich da kann. Und weil man ja auch 2020 nicht so viele Chancen für Wettkämpfe hatte, war das, für mich war klar, ich muss da hinfahren. Und dann haben wir halt alles versucht und alles in die Wege geleitet, dass ich dann alleine da hinfahren kann. Schade, dass es so war, dass ich alleine dahin gegangen bin, weil ich denke, auch bei den Frauen hätte es da gute Chancen gegeben. Aber ich bin zufrieden, dass ich es so gemacht habe.
Ich denke, du kannst mehr als zufrieden sein. Ich meine, du bist als Viertplatzierter zurückgekommen, bist mit einer starken Bestzeit, hast da auf dich aufmerksam gemacht mit 27,59 und dann auch noch vor Mo Farah im Ziel. Ich glaube, das war so die Schlagzeile, die die deutschen Medien ja sehr gerne aufgegriffen haben. Aber was ist denn so persönlich für dich der größte Gewinn gewesen? Oder vielleicht sagen wir es neutraler, was war die größte Erkenntnis dieses Wochenendes für dich?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Erkenntnis, aber wirklich was gelernt hat man daraus nicht. Ich habe einfach den Wettkampf mitgenommen und ja, vielleicht kann man da doch was draus ziehen. Oder vielleicht ist das doch in meinem Kopf drin. Und zwar, wenn man halt Vierter beim Europacup wird, und das Feld war gut mit Mo Farah und so weiter, dann guckt man halt auf die EM nächstes Jahr in München und möchte da eine Platzierung in dem gleichen Bereich erzielen, und sich da nochmal der Konkurrenz stellen.
Ja.
Das ist, glaube ich, das, was man da mitnehmen kann.
Diese drohende Quarantäne, 2 Wochen standen da ja an. Wie hast du denn diese Herausforderung für dich persönlich gelöst? Beziehungsweise kannst du da im Nachhinein sagen, das hat sich trotzdem gelohnt, dass ich das gemacht habe?
Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dahin zu fahren, nur die Zeit danach war tatsächlich etwas schwieriger. Also bis zu dem Punkt, wo ich halt nach Birmingham gegangen bin, habe ich mir da keine Gedanken drum gemacht, weil ich mich halt auf den Wettkampf konzentrieren wollte und dachte halt, ja, das kriege ich schon danach irgendwie hin. Ich habe dann überlegt, vielleicht gehe ich in die Schweiz oder in die Niederlande. Das war dann ein Mischmasch daraus, so wie es halt mit den ja, lokalen Bestimmungen gerade gepasst hat. Aber es war dann schon ein Hickhack, der einen ein bisschen mitgenommen hat danach. Aber es hat sich
Glaube
trotzdem
ich.
gelohnt, weil das war mein Hauptwettkampf für dieses Jahr. Klar, man hätte irgendwie noch versuchen können, danach was zu machen, aber das war halt das sichere Ding, was ich machen wollte und deswegen hat sich gelohnt, alles auf eine Karte da zu setzen.
Wie hast du diese 2 Wochen dann wirklich gestaltet für dich im Training?
Mal erstmal natürlich erholen von dem Laufen. Also danach war ich auch ziemlich fertig. Bin dann erst in die Niederlande gegangen, weil die andere Quarantänebestimmungen hatten. Ich musste, glaube ich, nur 5 Tage dann da in Quarantäne sein. Ja, und danach bin ich dann halt nach St. Moritz gefahren und habe mich da in der Höhe weiter vorbereitet auf andere Wettkämpfe.
Wenn wir jetzt mal auf Wattenscheid zu sprechen kommen, also dein Zuhause seit jetzt gut 2 Jahren, weil Ende 2019, korrigiere mich, bist du von Münster nach Wattenscheid gewechselt. Jemand, der die Örtlichkeiten jetzt so einigermaßen kennt, ich komme hier aus der Nähe, also ich weiß, Münster und Wattenscheid, das ist nicht aus der Welt, also mit dem Auto gut erreichbar. Dennoch ist so ein Wechsel des Trainingsstandorts und alles, was da dran hängt, auch immer ein einschneidendes Erlebnis. Wie hast du das denn damals erlebt?
Ja, du kennst es ja und Münster und Wattenscheid sind ja schon, obwohl es nur eine Stunde auseinander ist, sehr unterschiedlich. Bei mir war es so, ich habe halt hier lange in Münster trainiert. Ich glaube, ich habe mit 15 angefangen, aber dann war irgendwann der Punkt, wo es eigentlich hier nicht weiterging. So, ich bin sehr dankbar allen, die sich hier um mich gekümmert haben, aber den nächsten Schritt muss man auch machen und man muss sich auch weiterentwickeln an der Stelle und da war halt für mich die Frage, wie mache ich das am besten, wo gehe ich hin? Und ich wäre gerne in die USA gegangen eigentlich, bin auch ein halbes Jahr da gewesen, das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Bin dann im Dezember zu Weihnachten zurückgeflogen und habe mich dann nochmal hingesetzt und darüber nachgedacht, was ich eigentlich möchte. Und dann war es eigentlich sofort klar, dass ich nach Wattenscheid gehen muss. Habe das erst versucht, ein bisschen zu kombinieren mit dem Heimtrainer in Münster. Aber bin dann am Ende des Jahres voll nach Wattenscheid gegangen und das war eine richtig gute Entscheidung.
Wenn du gerade kurz sagst, du warst auch ein halbes Jahr in den USA, das hat aber für dich nicht gepasst. Was genau war da so der Knackpunkt, wo du gemerkt hast, das funktioniert hier nicht für mich?
Ich habe leider keine Startberechtigung gekriegt, was auch erst 2 Wochen vor meinem Abflug klar geworden
Okay.
ist. bin dann halt trotzdem hingeflogen, aber durfte keine Wettkämpfe bestreiten. Das war ein bisschen schade, weil ich bin ja eigentlich dahin gegangen, um auch zu laufen und Wettkämpfe zu
Klar.
machen. Mir wurde dann gesagt, dass ich ein bisschen aussitzen kann, praktisch ein Jahr Strafe, keine Wettkämpfe laufen darf und danach anfangen kann, aber das
Wäre nicht im Sinne
ging
deiner
nicht. Also
Entwicklung
das,
auch, ne? Ja,
nee, auf keinen Fall. Ja.
das stimmt. Jetzt trainierst du ja unter dem Trainer Fuchs, ich glaube, so darf man ihn durchaus bezeichnen, Tono Kirschbaum, in einer unglaublich starken Trainingsgruppe. Wenn du das so für dich zusammenfasst, was macht das Training aktuell so besonders für dich?
Das Training bei Tono ist, finde ich, davon geprägt, dass man möglichst viel macht, aber versucht nicht zu viel zu machen. Also jedes Training ist wahrscheinlich so, aber bei Tono ist es halt so, dass er schon individuell auf die Athleten eingeht und guckt, was kann ich dem heute zutrauen und wie kann ich den belasten oder lasse ich es lieber ein bisschen ruhiger angehen. Das ist das, was das Training bei Tono, denke ich, ausmacht. Auch die starke Gruppe auf jeden Fall. Mit Amanal, mit Hendrik, mit Tom, mit den Marathonläufern. Dann haben wir noch die Mittelstreckler in Wattenscheid, die leider nicht mehr bei Tono trainieren. Aber das ist so ein bisschen was auch so einen mentalen Umschwung gibt, wenn man halt sieht oder wenn man weiß, mit wem man trainiert und im Training mit denen mithalten kann oder die auch im Training schlagen kann, dann gibt das nochmal einen Schub, dass man sich mehr zutraut, auch im Wettkampf.
Am Anfang, als du in diese Gruppe reingekommen bist, war das erstmal so, Überforderung will ich jetzt nicht sagen, aber erstmal eine Umstellung, einfach in so einer Gruppe sich wiederzufinden.
Das war eine Umstellung, aber das war eine hilfreiche Umstellung, weil es eigentlich schöner ist, in der Gruppe zu trainieren und Mentoren zu haben, ältere Athleten, die einem auch sagen können, hör mal, das ist jetzt irgendwie Unsinn, was du da gerade machst, lass mal lieber den Dauerlauf am Nachmittag ein bisschen langsamer machen, dann bist du morgen besser erholt und kannst da beim Bahntraining wieder richtig reinhauen. Das sind so Sachen, jeder ist irgendwie, Läufer sind ja vielleicht auch besonders ehrgeizig und besonders verstockt manchmal und wollen dann, oder ich will dann auch manchmal zu viel und dann ist es halt gut, wenn man jemanden hat, dem man auch vertraut, der dann sagt, denk lieber ans große Ganze und mach heute mal ruhig, damit du morgen wieder besser beim Training bist.
Ja, mit Tono hast du natürlich jetzt auch einfach einen Trainer an deiner Seite, der ja gefühlt 100 Jahre Erfahrung im Langstreckentraining schon mitbringt. Also wenn ich da an seine Schützlinge Michael Fietz, Jan Fitschen und jetzt natürlich auch aktuell Amanal Petros denke, kann man da sagen, Tono ist dein Lehrer und du bist dann der Schüler oder wie würdest du da eure Zusammenarbeit beschreiben?
Lehrer und Schüler. Ich weiß nicht, ich bin nicht so Fan von Lehrern. Ich würde den eher als ja, Trainer oder Mentor
Ja,
dann
ja.
bezeichnen. Also
Wenn wir jetzt dann auf eure Trainingsgruppe halt schauen, weil natürlich die Impulse kommen natürlich alle von Tono, aber die Umsetzung, die machst du natürlich mit deiner Trainingsgruppe. Nimm uns mal so ein bisschen mit. Wie läuft das Training wirklich im Detail? Findest du dich da immer in einer Gruppe wieder oder machst du auch viel alleine?
ich habe jetzt in diesem Jahr auch relativ viel alleine gemacht, leider, weil das Training doch ein bisschen auseinandergegangen ist, besonders in der Olympiavorbereitung von den Marathonläufern und mir. Aber Tono versucht halt immer den, ja, größten gemeinsamen Nenner zu finden und zu schauen, dass wir viel gemeinsam machen können. Was jetzt auch in den letzten 3 Wochen gut war, war, dass der Johannes Motschmann aus New York zurückgekommen ist und mit dem habe ich viel trainiert. Da findet man schon immer was. Nur es geht dann halt auch ein bisschen darum, dass man für sich das Richtige macht und schön, wenn man mit anderen trainiert und es hilft auch, aber man muss dann ja auch für sich selber die richtigen Reize setzen und gucken, was einen weiterbringt.
Also diese Einsamkeit der Langstrecke, die viele Langstreckler halt wirklich auch beschreiben, die schockt dich eigentlich nicht so, oder?
Ja, man versucht es ein bisschen zu vermeiden, aber es geht halt nicht anders und damit muss man umgehen lernen, denke ich.
Was würdest du sagen, was muss ein guter Langstreckler mitbringen?
Ja, das hört sich jetzt, ist jetzt ein bisschen einfach, aber Ausdauer natürlich. Durchhaltevermögen. Ich glaube aber auch, dass eine gewisse Lockerheit keinem schadet, dass man auch mal ein bisschen Abstand nehmen kann vom Sport und auch nicht zu verkrampft ist und weil wenn man halt läuft oder generell jeder Sport läuft ja eigentlich besser, wenn man ein bisschen mit einer Leichtigkeit da
Ja.
reingeht. Und das tut auch jedem gut, wenn er das mitbringt.
Wo holst du dir denn deine Leichtigkeit her? Was hast du da für Rituale so im Alltag, die dir da helfen?
Ich gehe dann einfach mit meinem Kopf ganz weg. Also ich schalte dann komplett ab und denke an alles Mögliche, Gott und die Welt und vielleicht so ein bisschen Träumerei auch, was sich komisch anhört, aber Träumen ist halt auch wichtig. Also bei Träumen sieht man ja eigentlich das, was man möchte und kann seine Ziele so ein bisschen visualisieren.
Bist du jemand, der seine Träume auch so nach außen trägt, also so darüber spricht und das für andere irgendwie greifbar
Ich finde
macht?
das, ich find das ein bisschen schwierig. Also so Träume sind für mich privat.
Aha.
Ziele sind was anderes, weil Ziele sind dann ja wirklich was Festgesetztes. Also ich könnte sagen, ich möchte die Zeit laufen oder diese Platzierung erreichen, aber Träume sind nochmal was Privates, finde ich.
Okay, ja, genau. Du giltst in der Szene ja als sehr nahbar und offen und zugänglich und als jemand, der das Laufen halt auch so zu 100% lebt. Merkst du das, dass da manche von deinem Werdegang, wir haben halt drüber gesprochen, so von wegen immer irgendwie dabei gewesen, aber nicht ganz vorne und dann jetzt in diesem Jahr so der Durchbruch, dass das viele auch inspiriert und dir das so als Rückmeldung geben?
Ich hoffe, dass das viel inspiriert. Rückmeldung würde mich freuen. Nee, aber ich hoffe, dass ich auch ein bisschen zeigen kann, dass man halt durch Durchhaltevermögen und immer am Ball bleiben auch was erreichen kann im Laufen und dass es so ein bisschen auch den Jüngeren ein bisschen, ja, ich versuche da auch ein bisschen nahbar zu sein, dass, weil ich auch möchte, dass in Deutschland gut gelaufen wird
Ja.
und wenn da jemand auf mich zukommt und eine Frage hat, dann gerne.
Ja. Schaust du umgekehrt auch auf andere und lässt dich inspirieren? Also jetzt oder
Absolut.
vielleicht auch in der Vergangenheit schon?
Absolut. Amanal ist in unserer Trainingsgruppe halt ja der König praktisch mit seinen zwei deutschen
Ja.
Rekorden und der ist auch eine große Inspiration für mich. Was mich auch absolut begeistert hat, war Arnes deutscher Marathonrekord.
Das sind ja alles Marathonläufer, ne?
Das stimmt, es ist komisch. Vielleicht
Das ist komisch.
vielleicht hat das was mit meinen Träumen zu tun.
Ich meine, da schließt sich ja auch eigentlich so zwangsläufig diese Frage an, ob denn die 10.000 Meter jetzt eine Durchgangsstation für dich sind oder ob der Blick schon auch Richtung Marathon halt irgendwann gehen soll für dich. Hast du das für dich schon abschließend so geklärt oder gehört das noch zu den Träumen, sage ich jetzt mal?
Nee, der Blick ging schon immer Richtung Marathon. Ich möchte mich aber vorher auch unten beweisen und habe da so meine Schwellenwerte, wo ich sage, okay, ab jetzt möchte ich auch auf den Marathon gehen und da angreifen.
Was macht denn die Faszination Marathon so für dich aus? Also, dass du auch schon so ganz klar sagen kannst, nee, nee, das ist immer schon so ein Ziel gewesen.
Erstmal wurde mir oft gesagt, dass ich da gute Voraussetzungen für hätte und dann ist das auch schon so ein bisschen mit eine Königsdisziplin der Leichtathletik, denke ich. Das sage ich, obwohl ich absolut gerne auf der Bahn laufe. Also ich liebe die Bahn, aber der Marathon hat halt nochmal eine andere Faszination.
Weil da diese mentale Ebene noch mehr mit dazu kommt über die lange Strecke.
Ich würde das auch ein bisschen so auf die Vorbereitung setzen. Also es ist halt schon, ich sehe das ja auch bei den Leuten, mit denen ich trainiere, eine lange und ja, zeitaufwendige Vorbereitung. Das ist das, ja, mit dem Mentalen, da muss man halt durch, aber man muss es dann halt auch irgendwie am Ende schaffen, noch so frisch zu sein und so locker im Kopf zu sein, dass man es dann auf die Straße bringen kann. Auch allein dieser Trubel um den Marathon, also das Eliud Kipchoge-Projekt da unter 2 Stunden zu laufen,
Ja,
das ist
Wahnsinn.
ja eine Riesensache gewesen.
Ja.
Und der Marathon hat halt so eine große Vergleichbarkeit. Jeder weiß, was ein Marathon ist. Das ist schon eine große Sache, die man halt immer im Kopf hat.
Sind das Bilder auch in deinem Kopf, die dich aktuell schon im Training antreiben, oder bist du da eher jemand, der auf ein kurzfristiges Ziel eher schaut?
Nee, ich habe da auch eher kurzfristige Ziele. Also ich habe zum Beispiel die letzten 3 Monate immer an Crosslaufen gedacht und das immer versucht im Training einzubauen. Leider hat das jetzt nicht so hingehauen. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, warum. Aber das sind mehr so die kurzfristigen Ziele, an denen ich mich da orientiere.
Diese Enttäuschung und dann wieder Anlauf zu nehmen, das ist ja auch was, was du aus deiner Karriere ja auch kennst und wo du weißt, das lohnt sich halt immer wieder. Was für Strategien hast du dir denn da so in der Vergangenheit zurechtlegen können, um genau aus diesen Phasen, in der du jetzt heute halt bist, halt auch einfach wieder rauszukommen? Weißt du das für dich oder ist das immer anders?
Das ist, glaube ich, immer anders. Nur am Ende denke ich mir dann doch, ich kann ja eigentlich laufen und irgendwo muss es doch versteckt sein und dann findet man es eigentlich wieder. Was ich früher dummerweise gemacht habe, ist nach einem schlechten Wettkampf dann am nächsten Tag im Training das versuchen irgendwie, keine Ahnung, aufzuholen oder so. Aber davon hat man halt nicht besonders viel, sondern dann lieber erholen und in den nächsten Tagen dann wieder richtig mit Training weitermachen.
Hilft dir der Blick auf die beiden Goldmedaillen aus diesem Jahr?
Begrenzt, weil das ist ja so ein, dann denkt man sich ja, da habe ich alle geschlagen oder da war ich der Beste und die Strecke ist ja auch ungefähr gleich lang gewesen. Eigentlich müsste ich ja auch über die ähnlich lange Strecke im Cross gut laufen können. Vor allen Dingen, wo ich eigentlich von Cross relativ viel halte. Also, keine Ahnung, es gibt Menschen seit 150.000 Jahren, moderne Menschen, und die haben bestimmt auch früher schon Wettkämpfe gemacht und die waren alle Crossläufe und die Bahn gibt es erst seit 50 Jahren. Die Straße vielleicht seit 100, keine Ahnung. Aber Crosslaufen ist ja eigentlich die Ursportart und das kann doch nicht sein, dass man das nicht so gut hinkriegt, wie man möchte. Das wurmt einen, ja.
Wenn wir die Cross-Saison aber jetzt mal so als Grundlage nehmen, einfach auch um eine erfolgreiche Sommersaison zu gestalten. Wie sieht dein Plan für das kommende Jahr aus? Was muss im kommenden Jahr passieren, um dieses gute Jahr noch zu toppen?
Ja, nächstes Jahr ist ja die Heim-EM in München. Ziel sind da die 10.000 Meter und es gibt ja auch die WM, die ja die gleiche Norm hat wie auch die Olympischen Spiele. Da werde ich im Frühjahr, ist zurzeit der Plan, schon in die USA gehen und da ein Rennen laufen. Ein möglichst schnelles und von da an dann weiterarbeiten auf die Saison hin.
Werden wir dich denn in der Hallensaison sehen, auch so wie du das in diesem Jahr auch gestaltet hast?
Ich vermute ja. Das wäre dann, dass ich in der Halle laufe und direkt danach in den USA das Rennen laufe. Das ist so praktisch die Halle als Vorbereitung schon dafür nehmen.
Das sind natürlich wieder große Ziele so für das kommende Jahr.
Die helfen viel besser als der Blick nach hinten, finde ich. So die Ziele nach vorne, das ist viel besser als nach hinten zu schauen und zu sehen, okay, man hat das ja gemacht, aber das ist halt vergangen. Und man kann sich eigentlich nur auf die Sachen in der Zukunft konzentrieren. Vielleicht ist das auch eine Strategie, um mit so, ja, Ergebnissen umzugehen, die einem nicht so gefallen, dann einfach nach vorne zu schauen. Das haben wir jetzt gelernt hier beim Podcast für mich und das hilft. Ja, wenn man drüber spricht, dann realisiert man manche Sachen, die man vorher gar nicht so im Kopf hat.
Das freut mich, dass wir Teil des Prozesses sein durften.
Ja.
Nils, ich danke dir herzlich für dieses Gespräch und wir drücken ganz fest die Daumen, dass die kommende Saison dich wieder positiver stimmt.
Danke, ja, gerne.